Ja, es geht um Server-Virtualisierung für Einsteiger. Ich hoffe, es sind noch ein paar Einsteiger da. Gestern waren so in einige Einsteiger-Vorträgen sehr, sehr große Profis drin. Dann habe ich hier einen total schlechten Stand, aber wir gucken einfach mal. Wenn ich von Server-Virtualisierung rede, dann meine ich erstmal Virtualisierung an einem Rechner, der üblicherweise nicht unbedingt einen Monitor, eine Tastatur oder irgendwie sowas hat. Und darum geht es hier dann jetzt in diesem Vortrag. Und wie ich das Ganze nachher mit Proxmox mache. Ich mache das auch beruflich, das steht auf der zweiten Folie dann da, aber wenn ihr die dann haben wollt, könnt ihr euch im Netz runterladen oder kommt später nochmal zu mir. Ich habe erstmal ein paar Fragen an euch, damit ich mich so ein bisschen zumindest daran orientieren kann, wo ich hier bin und ich euch nicht die ganze Zeit irgendwas erzähle, was euch gar nicht interessiert. Ich habe so von den Folien her ungefähr die Hälfte ein bisschen Theorie und ungefähr die Hälfte ein bisschen so Praktisches, in Anführungszeichen. Also ich mache keine Live-Demo oder so. Das geht bei mir immer schief, deswegen lasse ich das. Wer von euch hat einen Heimserver zu Hause bei sich stehen? Da, großartig. Dann kann ich die zweite überspringen, weil die drei Leute, das ist dann nicht mehr so schlimm. Wer kennt VirtualBox oder VMware? Ah, okay, das ist Desktop-Virtualisierung. Und hat schon mal jemand was mit KVM gemacht? Ah, das wird etwas weniger, okay. Und hat jemand schon mal tatsächlich einen Server ohne Monitor und Tastatur virtualisiert? Oh, ganz wenige. Ah, okay. Dann, ich gehe ein bisschen, ach so, ja, vielleicht noch eine Frage vorweg. Wer kann mit dem Begriff Virtualisierung oder Hypervisor an sich schon was anfangen? Ah, die meisten. Okay, dann gehe ich vielleicht über den ersten Teil ein bisschen schneller drüber weg. Wenn es euch langweilt, dann macht das einfach durch Schnarchgeräusche bemerkbar. Wenn es laut genug ist, dann merke ich das und dann mache ich einfach weiter. Da ungefähr, also ich versuche mich dann nachher in der Praxis so ein bisschen da lang zu angeln. Das ist mein Server, Heimserver, den ich zu Hause habe. Das ist halt eine Physik, das ist ganz unten, der da steht, das ist Butch. Und dann habe ich halt vier Server, die halt grundsätzlich darauf laufen oder vier VMs. Das ist einmal der Router, der halt dafür sorgt, dass ich Internet irgendwie bei mir habe. Der macht auch DHCP und ein paar Scherze. Dann habe ich einen Webserver, da sollen natürlich die Leute von außen drauf zugreifen. Dann habe ich noch einen File-Server und Backup-Server. Und die beiden sollen natürlich nicht aus dem Internet zugriffig sein. Wie ich das alles umgesetzt habe, da kommen wir dann nachher zu. Nur das schon mal so als kleinen Ausblick, wo wir dann eigentlich hinwollen oder wo ich mit meinem Vortrag hin möchte. So, bisschen ganz Grundsätzliches zur Virtualisierung. Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Also, was mache ich, wenn ich virtualisiere? Ich habe eine Physik unten drunter. Da habe ich halt eine mehr oder weniger große Büchse. Und da mache ich jetzt verschiedene virtuelle Maschinen drauf. Und diese virtuellen Maschinen, das ist das Wichtige, die sind halt voneinander völlig getrennt. Also die sehen sich erstmal nicht, die können auch nicht miteinander kommunizieren, erstmal so per se. Die sind halt einigermaßen abgeschottet. Und da gibt es jetzt verschiedene Technologien, wie man das angeht. Wer von euch war in dem Docker-Vortrag gerade eben? Okay. Also Docker, das ist ein Container. Also ich habe das mal so in drei grobe Teile aufgegliedert. Das ist auch die Gliederung, die man wahrscheinlich am ehesten bei Wikipedia oder so findet, wenn man mal was zur Virtualisierung sucht. Also Container ist das, da habe ich ein gemeinsames OS unten drunter und habe halt verschiedene ja, Container dann eben drauf, wo meine Applikationen drin laufen. Mehr oder weniger viel kann ich da reintun in so einen Container. Aber ich habe eben immer ein gemeinsames OS unten drunter. Also ich habe halt immer ein Linux zum Beispiel da. Docker ist halt gerade im Moment ganz hip, haben wir gerade gehört. Coole Geschichte. Dann in OpenBSD, die lächeln nur müde, die sagen, ja, das gibt es bei uns schon seit 100 Jahren, heißt da Jails. OpenVZ gibt es auch schon seit einer Weile. OpenVZ kann Proxmox übrigens auch, aber da gehe ich heute nicht drauf ein. Dann habe ich außer diesem Containerkram habe ich quasi die komplett andere Geschichte der Seite. Das ist, wenn ich halt alles emuliere. Also ich emuliere meinen RAM, ich emuliere meine CPU und halt alle Geräte, die so ein Rechner halt hat. Dann habe ich alles in Software, das ist ultra lahm. Man kann sich hier da vorstellen, wenn ich halt jeden Befehl von der CPU erstmal abfangen muss, vielleicht noch übersetzen muss in eine andere Technologie, dann wieder zurück. Das dauert so seine Zeit. Da ist Coemo zum Beispiel ein Vertreter, Box ist auch ein Vertreter, haben die meisten von euch vielleicht auch schon mal gehört. Und dann habe ich so einen Mischmasch. Da habe ich halt Teile der Hardware und Software emuliert, also zum Beispiel Netzwerkkarten, zum Beispiel Grafikkarten oder Eingabegeräte. Und ich habe einen Teil, der ist in Hardware abgebildet. Neuere CPUs können das. Die sagen, oder neuere CPUs, also sagen wir mal, alles, was aktuell ist, kann das. Die können halt Hardware virtualisieren, das heißt, die CPU wird dann direkt durchgereicht an den Gast und der Gast kann direkt seine Befehle auf der CPU ausführen. Das hat einen netten Vorteil, weil es halt deutlich schneller ist. Und mit dieser Technologie, also Hardware-Virtualisierung, da kann ich auch ein anderes Betriebssystem auf dem Betriebssystem laufen lassen, was ich gerade habe. Also ich habe halt meinen Hypervisor, der da irgendwie ist. Das ist vielleicht ein Linux oder ein spezieller Hypervisor, vor allem, weil die bauen halt ihr eigenes Betriebssystem drunter. Und darauf kann ich halt diverse Betriebssysteme laufen lassen. BSD, Linux, Windows, was man will. Und auch wichtig, die Betriebssysteme müssen nicht angepasst sein. Also ich kann ganz normal das Installationsimage nehmen und damit loslegen. Das kennt ihr, ich meine, die meisten haben ja gesagt, sie haben schon mit VirtualBox oder so rumgespielt. Das ist im Prinzip genau das, was bei eurer VirtualBox auch passiert. So, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf das, oder Proxmox ist ja eben mein Aufhänger heute hier. Proxmox benutzt KVM als Virtualisierungstechnologie unten drunter. Dann habe ich dann noch ein PlusQEMU dran stehen. Die arbeiten da an der Stelle eng zusammen. Das KVM sorgt halt mehr so, sage ich mal, für die Hardware-Geschichten und das QEMU sorgt halt für die Dinge, die ich emulieren muss. Ich hatte es schon gesagt, Netzwerkkarten zum Beispiel oder Ein- und Ausgabegeräte, die muss ich halt irgendwie in Software abbilden, weil die halt nicht Hardware-virtualisierbar sind. Und dafür sorgt dann QEMU dazu. Was ich auch machen muss, und deswegen habe ich es extra nochmal ausgeführt, also ich habe halt in so einer virtuellen Maschine, habe ich erstmal alles virtuell. Also ich habe eine virtuelle Festplatte, ich habe eine virtuelle Netzwerkkarte, ich habe eine virtuelle Grafikkarte und eben auch alles andere virtuell, was mir eben den Benefit zum Beispiel, oder nein, da komme ich später noch, weil ich habe da diverse Benefits von, ich habe da auch ein paar Nachteile von. Alles, was virtualisiert ist, ist üblicherweise nicht ganz so schnell. Und Vorteil ist halt, dass ich eben ja, portabler bin, mehr Ressourcen verballern kann, was auch immer. So, ich habe nochmal zwei Themen rausgegriffen, die ich eben schon hatte, also virtuelle Festplatten und virtuelle Netzwerkkarten. Es gibt in der Virtualisierung immer so ein, ja, oder zumindest in den Hypervisern, in der Virtualisierung, die ich jetzt mache, Hardware-Virtualisierung, immer so ein bisschen zwei Ansätze. Einmal ist, ich bilde das Ganze komplett eben in Software ab und mache eine Zwischenschicht rein. Oder ich versuche, die darunterliegende Schicht, also die Hardware, möglichst direkt ranzuhängen an meine VM. Bei Festplatten ist es das, wo ich es eigentlich am häufigsten sehe und wo es auch bei Servern relativ häufig eingesetzt wird. Und zwar habe ich einmal die Option eben einfach auf meinem Host-System. Also ich habe ja meinen Rechner, der virtualisiert. Der hat halt seine eigenen Filesysteme, seine eigenen Filesysteme. Und auf diesem Filesystem erstelle ich eine Datei und sage der VM dann, diese Datei, das ist übrigens deine Festplatte. Und das macht es mir natürlich total flexibel. Also ich bin total unabhängig von der Hardware unten drunter. Ich kann die ganze VM dann halt nachher nehmen, einpacken, auf irgendeinen anderen Host schieben und da wieder starten. Und die VM merkt das im Zweifel gar nicht. Bin also da relativ, relativ flexibel und kann eben auch unten drunter meinen Hypervisor im Zweifel mal wechseln oder so. Ich habe natürlich, wie das eben so ist, habe ich schon erwähnt, ein bisschen mehr Overhead. Kann man sich auch wieder gut vorstellen, weil ich habe ja mein Betriebssystem um in der VM und die VM hat halt ein eigenes Filesystem und dieses Filesystem, diese Zugriffe werden halt umgesetzt in die Datei unten rein, die ich halt wieder auf meinem Host-System habe. Da geht es dann wieder in ein Filesystem rein, dann erst auf die Hardware und wieder den ganzen Stack zurück. Und weil sich jetzt die Leute überlegt haben, naja, das ist ein bisschen doof, brauche ich nicht immer und manchmal brauche ich eben auch diese erweiterte Performance, dass ich sagen kann, mir sind diese 10% oder 5%, je nachdem, was man da so nimmt, sind mir zu viel, dann reiche ich halt mein Device direkt durch. Und das geht eben auch, dann kann ich also dem auf meinem Host-System definieren. Ich habe hier unten halt eine Festplatte und diese eine Festplatte, die reiche ich direkt an meinen Gast durch, der sieht die nahezu unverändert. Und das heißt eben, dass eben meine VM, die ich oben habe, ohne irgendeinen Einfluss darauf rumarbeiten kann. Und dadurch habe ich eben, dadurch, dass ich diese doppelten Zugriff habe in das Filesystem, habe ich einfach ein bisschen mehr Performance. Den Nachteil, den ich mir natürlich damit einkaufe, ist, ich bin natürlich wieder an die Hardware gebunden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine VM eben einpacke und auf einen neuen Host umpacken will, dann kann ich natürlich, müsste ich die Festplatte halt mit umbauen. Das ist doof. Das will man üblicherweise nicht, gerade wenn man halt irgendwas im Rechenzentrum oder halt irgendwo bei sich zu Hause virtualisiert, wo man halt eigentlich ja nicht ran will. Deswegen steht es in der Ecke und deswegen mache ich das ja als Server-Virtualisierung. Beim Netzwerk habe ich auch, ich sage mal, zwei wesentliche Möglichkeiten, bei Proxmox oder bei KVM was zu machen. Im Wesentlichen bei Proxmox jetzt. Proxmox hat einen integrierten Support für Open vSwitch. So, was ist das erstmal? Virtueller Switch, sagt der Name schon fast. Ich habe also eine echte Switch-Hardware in virtuell nachgebildet. Da kann ich mit all dem rumspielen, was ich ja so in großen Rechenzentren üblicherweise brauche. VLANs, nur bestimmte VMs sehen bestimmte VMs. Ich kann also meinen kompletten Stack, den ich da irgendwie normalerweise Hardware verkabeln würde, in Software nachbilden. Das kann ich beliebig komplex machen. Also, und das wird auch sehr schnell beliebig komplex. Und deswegen ist das eine Geschichte, die halt für die Leute, die zu Hause mal eben was machen wollen, und auch für mein Beispiel bei mir zu Hause, mache ich das nicht. Da sage ich einfach, ich mache Bridges. Das macht mir Proxmox total einfach. Da definiere ich üblicherweise einfach für jedes Netzwerkinterface, was ich habe, eine Bridge. Und dann sage ich beim Proxmox, okay, diese vor allem sitzt auf dieser Bridge. Sehen wir nachher nochmal, da habe ich ein Beispiel, wie das bei mir aussieht. Da muss man nur im Kopf behalten, das ist natürlich eine total flache Hierarchie. Und jede VM, die ich da drauf konfiguriere auf diese Brücke, die sieht halt im Prinzip jede andere VM, weil der Traffic da halt drüber geht. Das ist für mich zu Hause ziemlich egal. Wenn es in irgendein Umfeld geht, wo es ein bisschen mit Sicherheit zu tun hat, dann will man das nicht unbedingt. Da muss man sich dann überlegen, wie man es vielleicht anders macht. Was gewinne ich noch, wenn ich eine Virtualisierung mache? Und das ist auch ein Feature, das ist für zu Hause ziemlich cool. Vielleicht das oberste da, Snapshots. Also ich benutze das relativ häufig, auch wenn ich am Anfang eine Weile gebraucht habe, das so sinnvoll, sage ich mal, zu benutzen, oder für mich den Zweck zu erkennen vernünftig. Ich kann mit einem Snapshot eine VM komplett einfrieren. Das können, also die Leute, die schon mal VirtualBox oder VMware irgendwann sowas gemacht haben, die kennen das wahrscheinlich. Da gibt es irgendwie so einen Pause-Button, und wenn ich diesen Pausen-Button drücke, dann friere ich halt meine VM komplett ein. Und gar nicht wahr, das ist nicht der Pause-Button, das ist halt tatsächlich der Snapshot-Button. Ja, so ist das eben. Also ich kann einen Snapshot machen, das friert den Zustand der VM ein, ich kann mit der VM ganz normal weiterarbeiten, und irgendwann kann ich halt sagen, naja, ich möchte jetzt gerne halt meinen aktuellen Zustand wegwerfen und wieder auf meinen Snapshot zurück. Das ist also ein Feature, was eben gerade bei dem Docker-Vortrag ganz, ganz wichtig hervorgehoben wurde oder als großen Vorteil hervorgehoben wurde. Da geht das total einfach beim Docker, ist ja auch klar. Ich habe ja unten drunter das eine Betriebssystem nur, und der hat im Prinzip nur sein oben drüber halt geteilt. So einen Snapshot zu machen ist bei einem Hypervisor oder bei einer Hardware-Virtualisierung kostet das deutlich mehr. Das dauert auch ein Momentchen, und vor allen Dingen auch das Zurücksetzen dauert ein Momentchen, weil auch alle Veränderungen, die auf der Festplatte sind, natürlich dann entsprechend zurückgeführt werden müssen und so weiter und so fort. Wichtig ist auch spannend zu wissen, ich halte ja auch den Prozessor in dem Moment genau an, und auch alle Prozessor-States und Register werden gesichert. Und wenn ich dann auf so einen Snapshot zurückgehe, dann wissen das die Applikationen ja nicht, dass die gerade jetzt in einem Snapshot zurückgesetzt worden sind, und laufen halt genau weiter. Und die eine oder andere Applikation mag das nicht so gern. Deswegen empfehle ich eigentlich immer, oder zumindest mache ich es bei mir zu Hause auch, ich mache einen Snapshot immer, wenn die VM aus ist, weil dann habe ich halt immerhin den Zustand gesichert, dass wenn was auf der Festplatte ist, was mir am meisten am wichtigsten ist, und die Applikationen kommen da nicht ins Stolpern, wenn ich sie irgendwann wieder anstarte oder auf den Snapshot zurückgehe. Was auch total cool ist, sind Clones. Der Name sagt schon, also ich mache eine Kopie von meiner VM, die ich habe. Das kann ich je nach Lösung auch im laufenden Betrieb machen. Wichtig ist dabei, dass ich nur eine fast identische Kopie der VM habe. Wo sind die Unterschiede? Das Wichtigste ist, glaube ich, bei den Netzwerkkarten. Also wenn ich einen Klon von einer VM mache, dann kriegt meine Netzwerkkarte im Klon eine neue MAC-Adresse. Das ist wichtig zu wissen. Das ist natürlich einmal gut, weil ich halt mit dem Klon sofort anfangen kann zu arbeiten. Weil wenn ich zweimal die gleiche MAC-Adresse im eigenen Netzwerk habe, das ist immer schlecht. Wer das schon mal hatte, hatte da bestimmt schon mal Spaß mit. Aber das ist auch ganz gut zu wissen, weil je nachdem, welches Betriebssystem ich da drauf habe, die haben halt so schöne UDEF-Regeln, dass halt, wenn eine neue MAC-Adresse erkannt wird, dass auch ein neues Ethernet-Device wird. Und dann wundere ich mich, warum ich halt mit meiner eindefinierten Netzwerkkarte kein ETH0 habe, sondern auf einmal nur noch ein ETH1 finde. Und wenn ich halt dann nicht unbedingt immer die grafische Oberfläche aufmachen will, dann komme ich an die VM nicht ran. Also im Kopf behalten, wenn ich halt einen Klon mache, ich kriege eine neue MAC-Adresse. Dann gibt es auch noch Templates. Templates ist jetzt total einfach zu erklären, weil ich kann einen Klon von jener VM machen. Und Templates sind VMs, da kann ich nur einen Klon von machen. Also die sind runtergefahren, das ist so eine Art Golden Image, was die eben bei Docker hatten. Das ist halt mein Zustand, aus dem ich halt eine neue Form einfach in die Welt setzen kann. So. Ich folter euch nicht mehr mit Theorie, jetzt gehen wir so langsam in die Praxis. Ich hoffe, es sind noch nicht alle eingeschlafen. Schnarchgeräusche halten sich in Grenzen, soweit ich das wahrnehmen kann. Proxmox, das, was ich ja eben auch schon auf meinem Vortrag hatte. Proxmox VE, Proxmox for Virtual Environments oder irgendwie so ähnlich, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist eine Firma, die sitzen in Österreich eigentlich mit Hauptsitz und die machen zwei Dinge. Also wenn ihr auf die Homepage dann geht und euch dann vielleicht später mal das Image runterladen wollt, lasst euch nicht verwirren, die haben einmal eine Seite da für ihr Mail-Gateway, was die eigentlich mal gebaut haben und womit die angefangen haben und haben dann eine Seite für das Proxmox VE. Und wenn ihr auch da drauf geht, das ist also, es ist eine Firma, die wollen was verkaufen. Die haben also jetzt nicht den Heimanwender, so wie ihr alle vielleicht oder ich eben auch bin im Griff, im Blick, sondern wollen das natürlich in Unternehmen verkaufen und deswegen stehen da ganz viele Buzzwords mit, was die alles können. Also High Availability, Live-Migration, wir haben eine API, da könnt ihr gegen programmieren und so weiter und so fort. Das ist also ganz viele Buzzwords. Aber oben ist ein schönes Menü, da kann man dann klicken Proxmox VE und dann kann man dann klicken Download und dann kriegt man da irgendwie sein Image. Das ist ganz normales Installations-Image. Ist Debian-basiert, also wenn man das dann tatsächlich mal startet auf seinem Rechner, sieht man auch den schönen Debian-Installer. Zumindest war das bis vor kurzem noch so. Den klickert man dann halt einmal durch. Das haben die meisten von euch sicherlich auch schon mal gemacht. Und dann ist das Ding installiert. Da ist also, ich habe es ja schon gesagt, Debian, also ein ganz normales Linux unten drunter erstmal. Und das Proxmox, was die eben mitliefern, die liefern einen eigenen Kernel mit, der halt ein paar Virtualisierungsfeatures halt noch mit reinkompiliert hat, zusätzlich zum normalen Debian-Kernel. Und dann liefern sie ihr Paket halt mit dem schicken Webinterface, womit man das ganze Ding bedienen kann. KVM selbst ist halt erstmal nur das tolle Teil, was eben im Hypervisor ist, im Kernel ist, was der Hypervisor-Teil ist. Und dann habe ich eine Menge Kommandozeilenbefehle, die sehen dann ähnlich lang aus wie die, die ich eben bei Docker hatte oder noch viel, viel länger. Das ist für all die Leute cool, die das schon seit 20 Jahren machen, aber ich wollte ja hier was für Einsteiger erzählen. Und ich persönlich habe auch eine tolle GUI, wo ich erstmal klicken kann, um mich erstmal mit dem Zeug vertraut zu machen. Wenn es dann später daran geht, dass ich das irgendwie intensiv nutzen will, dann kann ich immer noch die Kommandozeile nehmen. Und Webinterface ist natürlich auch insofern cool. Also ich brauche halt kein X oder so auf der Kiste. Solange ich die IP-Adresse weiß, kann ich meinen Webbrowser aufmachen, auf die IP von meinem Proxmox gehen und habe da mein Interface, mit dem ich das Ding komplett bedienen kann. Sehr, sehr spannende Sache. So, jetzt wird es noch greifbarer. Das habe ich mir da zusammengebaut. Also nachdem ich jahrelang mal irgendwie meinen alten Rechner genommen hatte, der dann in der Ecke stand und halt meinen Server gespielt hat und dann irgendwann war es halt ein Rechner, der dann also auch eine Menge Strom gebraucht hat, weil gut, die Hardware, die ich sonst auf dem Desktop habe, die ist halt nicht unbedingt stromoptimiert, sondern eher leistungsoptimiert. Dann habe ich mir gedacht, naja, da brennen jetzt die ganze Zeit 120 Watt, finde ich doof. Das muss ich mal ändern. Und dann bin ich eine Weile auf die Suche gegangen und habe dann das Board von ASRock da oben gefunden. Das ist ein ziemlich cooles Ding, das ist so ein Mini-ITX-Board, das ist so groß. Da ist ein fest eingelöteter Intel Atom-Prozessor drauf mit 4 Cores. Die haben alle so um die 1,6 GHz oder 1,7 ungefähr. Der hat 2 LAN-Ports, dann hat er 12x SATA drauf. Also auch für die Leute, die sich irgendwie ein größeres NAS zu Hause bauen wollen, ist das eine ziemlich coole Geschichte. Und was er auch noch hat, der hat ein extra LAN-Interface, wo nur ein IPMI drauf sitzt. IPMI? Wer kann mit IPMI gar nichts anfangen? Okay, dann erkläre ich das kurz. Also da ist auf dem Mainboard quasi nochmal ein extra Chipsatz drauf, der ein eigenes kleines Betriebssystem hat. Und auf den kann ich mich connecten, selbst wenn der Server aus ist. Also in dem Moment, wo das Ding Strom kriegt, geht das Ding an. Ich kann mich da drauf connecten mit meinem Browser und dann kann ich den Server tatsächlich hardwaremäßig an- und ausschalten, kann ihn neu starten, kann sehen, was kommt da irgendwie als Bildschirminhalt an, wenn ich einen Monitor angesteckt hätte und solche Geschichten. Das ist ziemlich cool. Dann habe ich 16 GB RAM drauf gesteckt, habe mir eine 40 GB SSD reingetan, wo dann nachher das Proxmox nur drauf liegt und sonst eigentlich die nichts weiter macht. Ja, und da ich natürlich auch Speicherplatz haben will, habe ich dann also insgesamt 6 Festplatten drin, 2 in einem RAID 1 Verbund. Die sind so mein Speicher, wo ich halt die ganzen VMs drauf liegen habe, zeige ich gleich alles noch. Und dann einmal habe ich noch 4 Platten, die in RAID 5 machen, in einer VM. Da habe ich das mit dem direkt durchgereichten gemacht, zeige ich auch gleich noch. Ja, dann habe ich noch ein Netzteil drin. Da steht jetzt 350 Watt Netzteil und ein Gehäuse. 350 Watt Netzteil deshalb, weil es, zumindest als ich das gebaut habe, das Angebot an Netzteilen, die halt einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, aber nur sehr wenig Leistung haben, nicht so groß war. Das AS Rockboard, wenn das unter Vollost läuft, dann braucht das 17 Watt. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich den jetzt laufen habe, den Server, dann habe ich also auch meine Rate so konfiguriert, dass die halt nach einer gewissen Zeit oder zu bestimmten Zeiten in Ruhezustand gehen, also quasi die Platten aus sind. Morgens zwischen 4 und 5 greift da bei mir selten einer zu, dann kann das Ding auch aus. Und für das Ganze komplett habe ich ungefähr 1000 Euro ausgegeben. Und das braucht jetzt, wenn ich es halt so nochmal laufen lasse, so im Schnitt irgendwas um die 25, 30 Watt. Das ist ziemlich cool. Und wer also nur mit dem Board mal starten will, auf das Board passt auch übrigens ganz normales RAM drauf, ja, also das ganz normales DDR3-RAM, was da drauf steckt, das kostet 300 Euro. Gibt es nach wie vor zu kaufen, das ist seit 2 Jahren oder so unverändert draußen und reicht also für zumindest die Zwecke, die ich zu Hause habe, völlig aus. Also ich bin mit Mindforms noch nie wirklich in Ressourcenproblem gelaufen, dass ich jetzt viel zu wenig CPU oder zu wenig RAM habe. Ich habe es ja gesagt, Speicher bei mir zu Hause. Da habe ich wieder Butch, das ist halt meine Hardware und in der Hardware habe ich meine 4 VMs laufen, die standardmäßig laufen. Maynard, Jimmy, Vincent, Marcellus. Jetzt kann man es schon erkennen, Marcellus hier oben auf der Seite, der ist irgendwie in einer besonders herausgehobenen Rolle, weil die 4 3 TB Platten, die ich eben erwähnt habe, die sind dem direkt zugeordnet. Da habe ich also dieses Direct Mapping gemacht, also sprich, ich habe gesagt, diese Festplatte ist nur dieser VM zugeordnet. Und alles, was dann auf den Platten passiert, passiert in dem Marcellus oben drin. Also das RAID, was ich drauf habe, passiert im Marcellus. Das Encryption, was ich drauf habe, passiert im Marcellus. Was auch immer, das ist alles da oben. Der Hypervisor hat nur das Device, sieht es natürlich, reicht das an die Form durch und macht aber nichts mit davon. Die anderen beiden Platten, euch sind sie auf der Seite, da habe ich halt direkt im Hypervisor, also in dem Butch, habe ich ein RAID 1 draus gemacht. Hab dann in dem Proxmox, dann da gibt es in dem schönen Webinterface auch ein paar Buttons. Ich habe jetzt extra keine 27 Screenshots von Proxmox gemacht, weil das für alle, ich meine, ihr habt ja fast alle einen Heimserver. Damit kommt ihr selber klar, das ist so einfach. Ich habe oben ein Menü, dann habe ich oben irgendwie so einen Button, Create VM. Dann habe ich daneben dann noch einen Button, Create Storage. Und auf diesen Create Storage Button drücke ich dann drauf und sage, ich habe hier einen neuen Storage für dich. Und das ist dieses Filesystem, was ich auf meinem Rechner hier habe. Fertig. Da gibt es noch jede Menge andere Optionen, aber die braucht man eigentlich alle nicht, wenn man das zu Hause macht. Wie zum Beispiel irgendwas mit iSCSI oder mit Ceph Storage oder was auch immer. Aber da kann man sich dann auf die lokalen Geschichten beschränken. Und wie gesagt, da hatte ich jetzt keine Lust, Screenshots zu machen, die alle selbsterklärend sind. Ich denke, ihr seid alle ein bisschen Bastler und kriegt das auch ganz alleine hin. Ja. Das ist ein Software-Rate in meinem Marcellus. Und zwar aus dem Grund, weil ich die Platten einzeln verschlüsselt habe und aus den verschlüsselten einzelnen Festplatten dann oben ein RAID 5 drüber gebaut habe. Das habe ich deshalb gemacht, damit ich mehr Performance beim Verschlüsseln habe, weil ich dann halt 4 Threads zum Verschlüsseln habe und nicht nur einen. Und das macht sich tatsächlich bemerkbar. Ja. 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 Achso, ich soll ja auch mal hier die Fragen wiederholen. Also die Frage war, das RAID 5 kann man in dem Butch bauen, also in der Hardware unten drunter, oder in dem Marcellus, also in der VM. Was ist denn sinnvoller? Das kommt darauf an. Also bei mir hat es einfach den ganz einfachen Grund, diese 4 Festplatten mit dem RAID 5, die hatte ich vorher schon. Also die stammen eigentlich gar nicht aus dem System, was ich hier jetzt aufgebaut habe, sondern aus dem System, was ich vorher hatte. Und da habe ich gesagt, ich möchte die Daten jetzt einfach umziehen. Also ich habe jetzt mein neues virtualisiertes System und dann habe ich einfach meine 4 alten Platten genommen, habe den in den neuen Rechner eingebaut und habe meiner VM gesagt, hier nimm diese 4 Platten und der hat halt seinen RAID da drauf oder beziehungsweise mit der Verschlüsselung erst geöffnet, seinen RAID erkannt und hatte die sofort wieder zur Verfügung. Das ist der Grund, warum ich das da so gemacht habe. Wenn man jetzt, also was ich auch gesagt habe, ich habe eine Verschlüsselung auf den 4 Platten drauf. Und wenn ich halt relativ viele Features benutzen möchte, wie zum Beispiel die Verschlüsselungsgeschichte oder dann eben später mein RAID 5 und so weiter, das Debian, was da unten drunter installiert ist, auf dem Butch, ist relativ rudimentär ausgestattet. Und man kann das zwar problemlos erweitern, also man richtet sich die Debian-Paketquellen ein, Die sind, glaube ich, sogar schon vor drauf. Man kann sich alle Pakete nachinstallieren. Meine Philosophie ist so ein bisschen, den Hypervisor so schlank wie möglich zu halten, weil ich vielleicht irgendwann mal sage, die Hardware ist doof, ich will neue Hardware haben. Dann will ich eine neue Hardware haben, den neuen Hypervisor und will die ganzen VMs, die da drauf sind, möglichst einfach umziehen können auf das Neue. Und wenn ich an meinem Hypervisor noch viel anpassen muss vorher, finde ich es persönlich nicht so schön. Aber das ist halt kein Problem. Rein performancemäßig ist das übrigens egal, ob ich jetzt das RAID 5 im Butch baue oder das RAID 5 im Marcellus baue, solange es ein Software-RAID ist. Also das nimmt sich nichts. Dann noch kurz mein Netzwerk. Ich habe ja gesagt, ich mache es bei mir flach. Auf der Hardware habe ich zwei Netzwerkinterfaces, ETH0 und ETH1, das ist klar. Das eine, da geht halt mein Internet rein. Das andere, das zeigt irgendwie zu mir nach Hause rein. Und weil ich halt die ganzen Maschinen nicht exposed haben möchte, habe ich die halt alle hinter meinen Router gestellt. Der Router ist der Vincent da. Und es gibt auch einen guten Grund, weil die Frage bestimmt gleich noch kommt, warum ich meinen Webserver, das ist der Maynard, nicht auch direkt aufs ETH1 gepackt habe. Das ist deshalb der Grund, weil ich bei, da wo ETH1 Internet stehe, da kommen zwei verschiedene DSL-Anschlüsse an. Also ich kann bei mir, wenn halt ein DSL-Anschluss wegfällt, auf den anderen wechseln. Ich möchte, dass der Webserver nach wie vor erreichbar ist und deswegen habe ich das alles hinter meinem Router versteckt. Wenn man jetzt diese vier Rechner da innen drin hat, man sieht eben, wie gesagt, schon nur der Vincent kann raus. Die anderen drei sitzen halt hinter dem Router. Der Router macht ein ganz normales, also macht das ganz normale, was jede Fristbox halt auch macht. Also der macht halt irgendwie ein NAT, macht irgendwie einen DHCP-Server und sorgt dafür, dass natürlich alle Rechner, die irgendwie hinter ETH0 hängen oder beziehungsweise in meinem privaten Netzwerk hängen, was dahinter ist, dass die alle ins Netz können. Wie mache ich jetzt so eine VM? Jetzt wird es noch ein bisschen praktischer. Ich habe ja gesagt, ich mache nicht viele Screenshots, sondern nur ein paar. Also die Oberfläche drumherum von dem Proxmox, die ist in den ähnlichen Farben gehalten, wie ihr das seht. Und wie gesagt, da sind irgendwie ein ganz paar kleine Buttons oder große Buttons da, die man dann da einfach nehmen kann. Steht Create VM drauf, drückt man drauf und dann geht's los. Was ihr hier schon sehen könnt, man steppt sich da oder... Ja, man kann es sogar gut erkennen, das ist schön. Also man hat da diverse Tabs und durch diese Tabs steppt man sich durch, wenn man jetzt eine VM erstellt. Die ersten beiden Tabs oder die ersten drei Tabs, General, da stelle ich halt irgendwie so ein paar Randparameter ein. Aber da kann man im Prinzip auf OK drücken. Bei OS wird es dann schon ein bisschen spannender. Da wähle ich also aus, was für ein Linux-Kernel ich habe oder ob ich vielleicht ein Windows machen möchte oder was auch immer. Bei CD, DVD, da gebe ich ihm dann ein ISO-Image. Also irgendwovon muss das Ding ja mal anfangen können zu leben, wenn ich so eine VM initial erstelle. Und da sage ich also, wenn ich ein ISO-Image runtergeladen habe, hier, da ist übrigens das ISO-Image, von dem du installieren möchtest, bitte. Dann kommt halt Harddisk. Da lege ich halt fest, welche erste Festplatte das Ding hat. Natürlich kann ich an so eine VM ganz viele Festplatten dran bamseln. Man hat es ja auch gesehen, an der einen hängen zum Beispiel vier dran. In diesem Wizard, den ich da habe für das Erstellen einer einzelnen VM, habe ich erstmal nur die Möglichkeit, eine Platte für den Start zu erstellen. Da ist es ganz interessant, was man da jetzt auswählt. Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr alle Linux-VMs drauf bauen wollt. Und um da ein bisschen mehr Performance rauszukriegen, stellt man die Parameter ein, die ich da oben habe. Bei dem Boost-Device steht jetzt Word.io drin. Das erläutere ich vielleicht noch kurz. Wenn man da dieses Dropdown-Menü macht, dann kriegt man halt so Dinge angeboten wie irgendwie IDE oder SCSI oder so. Und das zeigt an, welche virtuelle Hardware eigentlich emuliert wird für den Gast. Also wenn ich da oben zum Beispiel anklicke, dass da ein SCSI-Controller ist, dann wird halt ein SCSI-Controller eines bestimmten Typs emuliert in Software. Und dann erkennt halt das in der VM das Betriebssystem, installiert den richtigen Treiber für diesen Controller und dann geht's los. Da kann ich ein bisschen mehr Performance rausholen, wenn ich dieses Word.io-Bus-Device nehme. Das ist halt optimiert, auch eben auf die Zugriffe innerhalb des Rechners und da kriege ich ein bisschen mehr Performance raus. Hat auch den Vorteil, dass dann eben der Hypervisor weiß, was das da genau, oder was genau in der VM passiert und dann können die sich halt ein bisschen besser abstimmen. Für alle gängigen Linux-Distributionen ist das Ding mit als Kernel-Modul drin und Windows kann das übrigens inzwischen auch. Und das Format. Bei dem Format unten, da kann man dann irgendwie auch drei Optionen wählen. Ich glaube, Q-Code 2 oder so ist meistens vorausgewählt bei Proxmox. Dann nehme ich immer RAW. Das ist letztlich eine Philosophiefrage. Da gibt es sicher Leute, die streiten auch ein bisschen. Die gängigen Tuning-Tipps auf den Webseiten, die man so liest, die empfehlen RAW. Ich habe bei mir zu Hause ein bisschen getestet. Also da geht es dann bei den normalen Zugriffen, die man so hat, irgendwie um einen Prozentbereich. Das heißt, es ist im Wesentlichen egal. Aber mit RAW fährt man eigentlich ganz gut. Hat auch eben den Vorteil, dass ich nachher dieses RAW-Image im Prinzip 1:1 so nehmen kann und auf eine physikalische Platte schreiben könnte. Oder umgekehrt, wenn ich schon eine physikalische Platte habe, kann ich per DD ein Image machen und dann das als virtuelle Festplatte anbinden. Storage, da habe ich es gerade nochmal erwähnt, das ist dann übrigens da, wo die VM oder wo die Datei dieser VM liegt. Die Datei der Festplatte der VM liegt. Die ist in dem Fall 32 GB groß. Das kann man sich halt anpassen, wie man das möchte. Das ist vielleicht auch noch interessant. Das prüft Proxmox nicht. Also wenn ich da mehr angebe, als ich habe, dann schlägt das Anliegen der VM einfach fehl. Ja, und Cache, da kann ich jetzt noch verschiedene Caching-Mechanismen einstellen. Am sichersten fährt man mit No-Cache, wenn man auf die Datenintegrität bedacht ist, weil dann halt der Hypervisor gar nichts weiter zwischendurch macht und jeden I.O. einfach durchreicht. Ist auch von der Performance her meistens sehr, sehr gut, weil ich dann nicht verschiedene Level von Caching habe. Also in die VM cache ja auch nochmal, dann cache mein Hypervisor vielleicht nochmal, im Zweifel habe ich sogar noch eine Hardware unten drunter gecached und wenn so verschiedene Caches reinkommen, die nichts voneinander wissen, dann ist das meistens keine gute Idee. Also es funktioniert alles, aber es wird unter Umständen sehr langsam. CPU und Memory ist also auch sehr einfach. Da lege ich fest, wie viele CPUs meine VM hat und wie viel Speicher ich ergeben möchte. Das ist bei Virtualisierung ja auch eine spannende Sache. Das habt ihr sicherlich, wenn ihr VirtualBox schon mal gemacht habt, auch gesehen. Ich kann natürlich einer VM mehr geben, als ich eigentlich physikalisch habe. Und ich kann natürlich auch mehrere VMs machen, die in Summe auch mehr Hardware eigentlich konsumieren, als ich eben physikalisch da zur Verfügung habe. Das ist eben immer die Frage, wofür möchte ich das gerne nutzen, das Ding? Und wie ausgelastet sind meine VMs? Wie weit ich halt diesen Faktor wähle, dass ich sage, ich überbuche das jetzt um, was weiß ich, Faktor 2, 3 oder 4 oder gar nicht. Das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, je nachdem, welche Last habe ich drauf oder was mache ich eigentlich damit. Bei mir hat mit Abstand am meisten CPU und RAM-Leistung gekriegt mein File-Server, weil der ist, der halt tatsächlich am meisten irgendwie vor mich nochmal hinrödelt. Und deswegen ist es halt schön, wenn er einen relativ großen RAM hat, den er eben als File-Cache benutzen kann. Deswegen ist es auch schön, wenn er mindestens 4 CPUs hat. Ich habe 4 Platten und ich möchte gerne 4 Threads zur Verschlüsselung haben. Also habe ich dem gesagt, er kann alle 4 CPUs nutzen, die ich in meinem Host habe. Und das geht dann ganz gut. Memory hatte ich gerade gesagt. Network. Network ist auch nochmal ein ganz spannendes Setting eigentlich. Einmal sieht man hier auf der einen Seite wieder, dass ich also als ein erstes Netzwerk-Device, das VMBA0 wähle, also die Bridge auf dem ETH0. Da sitzt also meine VM nachher drauf und das ist eben, das sollte man eben auch im Hinterkopf behalten. Wenn man halt da das falsche Device anwählt, dann sieht man nachher eine seine, oder kommt man nicht per SSH auf seine VM drauf. Und, was auch noch eine ziemlich interessante Geschichte ist, Module. Da haben wir wieder das gleiche eben wie bei den Festplatten. Ich habe halt die Möglichkeit, verschiedene emulierte Netzwerk-Hardware zu nehmen, die in der VM sitzt. Da gibt es das E1000, das ist irgendwie so der Default bei allen möglichen Hypervisern, also vor allem man nimmt den auch zum Beispiel, weil dafür irgendwie jedes Betriebssystem Treiber hat auf dieser Welt. Vielleicht fast jedes. Und da gibt es unter anderem auch ein Word.io. So, warum nehme ich jetzt hier nicht Word.io? Auch an der Stelle ist Word.io theoretisch ein bisschen performanter noch als das Intel E1000. Ich habe bei mir aber die Erfahrung gemacht, da ich bei mir DHCP im Netzwerk habe, dass die meisten Linux-Distributionen das mit dem Word.io-Treiber und dem DHCP im Zusammenspiel nicht vernünftig hinkriegen. Ich habe das nicht weiter nachverfolgt und diagnostiziert, nachdem ich nach 2 Tagen keine Lust mehr hatte und habe dann einmal gesagt, scheiß drauf, ich nehme jetzt Intel. Da ich bei mir zu Hause auch jetzt nicht so hohe Netzwerk-Performance-Anforderungen habe, weil ich vielleicht meine Datei auf meinen File-Server schiebe oder nicht, ist es auch kein Problem. Also für Internet reicht es allemal aus, da merkt man keinen Verlust. Ja, und wenn ich alles richtig eingestellt habe und noch mein richtiges ISO drauf habe auf der Kiste, dann drücke ich halt noch am Ende des Wizards auf, jetzt boot mir das Ding an und dann fährt die erstmal hoch. Dann sehe ich erstmal noch nichts, weil dann taucht die erstmal nur links in so einem schönen Baum auf. Da steht dann drin der Name der VM, den ich mir gegeben habe, zum Beispiel eben Marcellus. Ja, und dann klicke ich da drauf und sage, so, und jetzt zeig mir meinen Bildschirminhalt. Also Connect to VM steht da drin. Wupp. Dann geht mir ein Browserfenster auf. Wichtig ist, ich sollte einen ziemlich modernen Browser haben. Also das ist HTML5, alles was da ist, und JavaScript. Also ein aktueller Firefox und ein aktueller Chrome wäre echt angeraten dafür. Ja, und dann geht mir das Fenster auf und ich sehe halt das, was bei der VM letztlich als Bildschirminhalt ausgegeben hat. Und ich kann auch ganz normal mit meiner Tastatur und meiner Maus da Keyboard-Eingaben machen. In dem Fall jetzt hier in Debian. Da tippt man den Wizard jetzt im Prinzip einmal durch. Kann sich seine ganze VM da einrichten oder halt seine VM erstmal installieren. Und dann ist die da. Was ist jetzt das Schöne mit Virtualisierung? Also das habe ich genau einmal gemacht bei mir. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich die Installation durch. Der hat mich jetzt, ich weiß es nicht, 20 Minuten meines Lebens gekostet. Und alle anderen VMs, die ich jetzt auch noch haben will, die haben den gleichen Nutzer drauf, den ich standardmäßig einlege. Die haben irgendwie die gleiche Netzwerkkonfiguration, weil sie sich per DHCP von meinem Gateway was holen. Die haben die gleichen Mirror-Server, von denen ich mir die Daten hole und, und. Das heißt also, wenn diese VM einmal angelegt ist, wir erinnern uns, wir machen einfach einen Snapshot. Also ich habe von dem Ding, nicht einen Snapshot, ich habe das Ding halt genommen, habe es zum Template definiert und habe dann ein Template bei mir liegen. Das heißt halt Debian, ja, Jesse wahrscheinlich, habe das da liegen und kann jetzt immer, wenn ich eine neue VM machen will, dann sage ich nur, klone mir mal bitte dieses Template. Das Ding ist dann innerhalb von so schnell wie mein Rechner kopieren kann, also meistens so eine Minute oder anderthalb ist das Ding da, sind ja nur wenige Gigabyte, und dann kann ich das Ding einfach hochfahren. Und das Einzige, was ich dann halt noch machen muss, ist, ja, wenn ich dem nicht per DHCP schon eine IP-Adresse gegeben habe, halt noch eine IP-Adresse konfigurieren und dann geht's wieder los. Ich habe schon ein bisschen vorgegriffen vorhin, meinen File-Server, den wollte ich jetzt hier nochmal rausgreifen als Besonderes. Ich habe ja gesagt, ich will eine Clicky-Bunti-Interface haben und ich will irgendwie schön mit der grafischen Oberfläche alles machen. Was ich zum Beispiel eben auch machen kann, ich hatte ja gesagt, in dem Wizard, da lege ich halt eine Festplatte an. Da lege ich aber erstmal nur ein Netzwerkinterface an. Das ist wirklich für die Basics. Wenn ich jetzt später nochmal was ändern will an der VM, kann ich das natürlich jederzeit tun. Kann ich auch im angeschalteten Zustand machen. Meistens empfiehlt es sich aber, das im ausgeschalteten zu machen, weil dann also auch intern die vor allem da ein bisschen besser mit klarkommt. Nicht immer, meistens. Da kann ich zum Beispiel dann einfach sagen, ich habe hier meine Hardware und dann ist da oben so ein Button, Add Hardware, drückt man drauf, kann man sagen, okay, jetzt machen wir noch eine neue Festplatte dazu, kriegt das Ding halt eine zweite Festplatte oder halt eine neue Netzwerkkarte oder was auch immer. Bei meinem File-Server ist es nun so, da wollte ich jetzt halt diese vier existierenden physikalischen Festplatten dran knüppern und jemals direkt das Interface durchreichen. Das geht leider nicht über das Interface, über das schöne grafische. Da muss ich dann tatsächlich mal per SSH auf den Server drauf, auf den Butch, muss in die Konfigurationsdatei rein und muss ein paar Zeilen hinten dran fügen. Die Konfigurationsdatei, die liegt da, wo das erste graue Kästchen ist, und da liegen alle Konfigurationsdateien von allen QEMU, also von allen KVM-VMs, die halt bei Proxmox definiert sind. Die sind sehr klein. Also eine Datei kann man sich gerne, also sollte man sich vielleicht sogar mal angucken, wenn man ein bisschen basteln möchte, oder einfach mal einen Cut drauf machen. Das sind so 20 Zeilen oder so. Da steht wirklich ganz normal per Text lesbar, also kein Binary-Format, kein XML, nichts, einfach nur Stück für Stück drin. So, das ist halt irgendwie die VM, die hat diesen und jenen Namen. Die hat so und so viel RAM, so und so viel CPUs. Und unter anderem steht da auch irgendwann, wie viele Festplatten das sind. Und wenn ich jetzt halt so eine durchgereichte Festplatte haben will, dann mache ich das halt hier, mache ich eine zusätzliche Zeile rein, schreibe hier vorne dran, dass das halt Virtual.io. Das definiert, dass ich halt den Virtual.io-Treiber als Festplattentreiber nehme. Und jetzt habe ich hier in dem Fall 5, aber das, die Zahl da hinten dran, das ist einfach nur eine aufsteigende Zahl, halt welches virtuelles Device das ist. Die müssen auch nicht aufeinander folgen, also es reicht, dass die disjunkt sind. Also zweimal Virtual.io 5 wäre irgendwie doof, dann startet das Ding nicht. Ja, und dahinter gebe ich dann einfach den Pfad an von meiner physikalischen Festplatte in meinem Rechner. Also in dem Fall ist es halt hier irgendwie eine Western Digital Platte und naja, die ist halt direkt nach oben durchgereicht. Was muss ich jetzt beachten? Also erstmal durchgereichte Platten, die tauchen bei mir in der VM halt als /dev/vd irgendwas auf, wenn ich den Virtual.io-Treiber nehme. Also nicht SDA, sondern VDA, sollte man sich merken, sonst sucht man sich vielleicht ein bisschen. Und ich habe ein paar Features, die ich nicht machen kann. Also zum Beispiel Smart Control. Also Smart-Werte auslesen geht mit virtualisierten, durchgereichten Devices nicht. Wenn ich meine Festplatten überwachen will, was ich zu Hause natürlich auch gerne mache, weil ich jetzt mir ein bisschen vor Datenverlust schützen will und wenn erste Smart-Fehler auftreten, ich das gerne sehen würde, dann muss ich das auf meinem Butch machen, also auf meinem Host unten drunter. Was zum Beispiel geht ist, ich kann SATA-Kommandos senden, die die Festplatten ausschalten. Ich hatte es ja erwähnt, also da ich die ja nicht immer laufen lassen muss, weil wenn ich gerade nicht da bin oder wenn halt nichts passiert, fahren die halt runter. Das kann ich wieder aus der VM machen. Also muss man so ein bisschen gucken, was geht und was nicht. So, jetzt bin ich durchgerast durch meine Folien, aber wenn ich hier die Zeit richtig sehe, dann haben wir jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen und eigentlich sollte ja auch mal 10 Minuten vorher schon der nächste Vortragende kommen. Also ja, ich bin jetzt noch hier, fragt mich, löchert mich. Ich kann auch auf die diversen Details nochmal eingehen, wenn ihr wollt und euch das jetzt viel zu flach war. Und ansonsten die Folien gibt es da unter dem Link. Ich weiß nicht, ob das irgendwo in dem Plan steht, in dem ausgedruckten. Ansonsten, ja, Xing, Google, Boost, Facebook, da findet er mich unter meinem Namen. Da oben ist noch eine E-Mail-Adresse. Und ja, oder ich habe es hier noch auf dem Stick. Also wer es irgendwie haben möchte, kein Problem. Bitte.
Ja, ganz kurz zu den virtualisierten Festplatten. Hast du mal darüber nachgedacht, den RAID-Controller an PCIe-Fast-Server
wie
immer reinzureichen?
Ja. Genau, also die Frage war, ob ich halt den RAID-Controller direkt als PCI-Device durchreichen kann. Kann ich mit der Hardware, die ich da habe, nicht. Also diese 12 SATA-Devices, die ich auf meinem Board da habe, die sind halt, ich sag mal, alle am gleichen Bus angeschlossen. Da habe ich also keinen extra Controller, den ich durchreichen kann. Also könnte ich entweder alles durchreichen oder nichts. Steht bei mir jetzt halt nicht zur Debatte. Grundsätzlich war die Anmerkung, wenn ich natürlich das Hardware-Device durchreichen kann, habe ich halt noch mehr Performance in der VM. Ja, Punkt. Also wenn ich natürlich das Device direkt, ohne dass der Host irgendwas macht, durchreiche, dann ist da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wobei, wie gesagt, also der Overhead, der liegt bei wenigen Prozent, außer wenn ich ganz, ganz spezielle Anforderungen habe. Also es lohnt sich immer mal zu gucken, ist es wirklich sinnvoll, das PCI durch die Device durchzureichen. Die nächste Frage. Also das, was halt auf dem RAID 5 liegt, das sind im Wesentlichen, das ist halt Musik, Filme und so ein Zeug, davon mache ich kein Backup. Wenn das halt irgendwann mal verlustig gehen sollte, dann habe ich halt wirklich schlecht drauf geachtet. Dafür habe ich eine Smart-Überwachung laufen, das heißt halt, wenn die Platten irgendwann mal aussteigen, dann sagen die mir das meistens vorher. Also ich habe so eine Art Setup laufen jetzt seit 15 Jahren und bin damit gut gefahren. Also das sind doch alles Platten unterschiedlicher Hersteller oder zumindest aus unterschiedlichen Serien, naja, was man halt so macht. Und damit fahre ich super gut. Der Backup-Server ist halt für meine ganzen privaten Daten da oder meine Bilder oder so, was ich halt definitiv nicht verlieren will. Und da ist ein AFA drauf installiert und das geht halt per SSH auf die Server. Nicht nur lokal, sondern auch halt aus anderen Quellen, weil ich habe ja vielleicht auch noch einen Server im Netz stehen oder sonst wo. Holt sich da die Sachen und speichert das weg. Bitte. Bitte? Debian. Naja, also ich habe es von Hand gemacht. Also ich habe da, das Problem ist halt, also ich habe, wie gesagt, ja zwei DSL-Anschlüsse. Den einen mache ich per PPPoE, weil das halt so ein schönes, synchrones Modem ist da. Da gibt es halt mal, der ist halt kein Router drin. Das andere ist eine Fritzbox, weil da halt ein ADSL-Anschluss ankommt. Ja, und das mit irgendwie einer fertigen Lösung. Und ich will dann ein Failover haben, dass das eine anspringt, wenn das andere nicht geht und Quality of Service und das habe ich von Hand gemacht. Also, ja. Ich glaube, da war zuerst.
Wie könnte man das Power Management machen jetzt in dem Fall? Muss ich den Bunch, muss ich den insgesamt ausschalten, wenn ich das will? Oder wenn du mal nicht da bist, also du bist mal eine Woche weg oder weg, wenn man also das Power Management in der ganzen Situation jetzt macht, wenn man das eben will. Also bei Inaktivität, das beste Zeiten programmieren, zum Beispiel so früh morgens.
Also die Frage war jetzt, wie mache ich das Power-Management bei den Dingern oder von dem ganzen System? Also ich habe jetzt bei mir, lege ich ja nun die Festplatten schlafen, die VM läuft weiter. Habe ich eben auch bewusst so gemacht. Was man machen kann, und das mache ich einfach mit dem Skript. Also ich gucke das I.O. auf dem Ding, wenn halt in den letzten, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten kein I.O. passiert ist, dann fahre ich die Platten runter. Wenn ich jetzt das ganze System schlafen legen möchte, also die ganzen VMs zum Beispiel runterfahren möchte, dann bietet es sich an, sich mal mit der API von Proxmox zu beschäftigen. Also ich kann in Proxmox selbst, kann ich sowas nicht definieren. Also der hat jetzt keinen Daemon oder so, der automatisch Dinge hoch oder runterfahren kann. Aber ich kann mir halt vielleicht ein kleines Skript schreiben oder so, was dann halt alle bis auf eine VMs runterfährt und dann eben über die API mit dem Host spricht. Das geht. Die Dokumentation auf der Webseite von Proxmox ist ziemlich gut und umfangreich. Wichtig ist auch nur, da sind so zwei Tabs, die man umschalten kann. Das eine ist, welche Infos kann ich rauslesen, und die andere ist, wie kann ich das Ding eigentlich programmieren? Und per Default ist nur das Auslesen an, und ich habe eine Weile den richtigen Button gesucht. Bitte. Ja, die Frage war, ist der USV gebuffert? Ja, der ist USV gebuffert. Also auch dann eben mit der Verbindung tatsächlich zu dem Butch unten drunter, also dass der dann halt anfängt, irgendwann die VMs runterzufahren. Bitte. Ja. Ja, die Frage war, wenn ich jetzt mehr Hardware vergebe, als ich eigentlich habe, kann ich da Prioritäten definieren, welche Form noch laufen soll? Ja, kann ich machen. Kann ich auch sogar grafisch über das Interface da oben, also in meinem Proxmox da wunderbar machen. Das Scheduling ist ziemlich gut. Also bis ich mir meine Hardware unten drunter so vollziehe, dass also wirklich gar nichts mehr geht, muss ich schon ganz schön was draufbringen. Also das Größte, was killt, ist, wenn der Host anfangen muss zu swappen oder die VMs alle gleichzeitig anfangen müssen zu swappen. Also beim RAM muss man ein bisschen gucken. Wenn man das also zu stark overcommittet, dann fährt mich das sehr schnell in einen Zustand, wo ich das Ding quasi nicht mehr bedienen kann. Das ist zum Beispiel auch ein netter Kniff. Also ich habe bei mir Swap in den VMs komplett abgeschaltet. Wer das einmal erlebt hat, dass man seinen Server an die Grenze fährt und dann alle VMs gleichzeitig anfängt zu swappen, so viel I.O. gibt es nicht. Es gibt keine Hardware, die das macht. Also das geht auch bei richtig großen Büchsen. Das ist gar kein Problem. Bitte. Also ich schaffe so um die 35 bis 40 Megabyte schreibend und lesend. Über ein Gigabit-Netzwerk. Samba. Also ich habe, da ich heterogen habe, also ich habe, oder somit mal angefangen habe, also ich hatte sehr, sehr viel mehr Windows-Clients am Anfang als Linux-Clients, habe ich einen Samba gebaut. Ja, und weil ich nie Bock hatte, das mal umzubauen, ist es halt noch da. Ja, definitiv. Also das sieht man auch sehr schön, wenn man sich das mal anguckt. Also dann braucht der Samba-Prozess braucht die 51% und die vier Verschlüsselungsthreads die anderen 50% der CPU. Bitte? Die Frage ist, wenn ich jetzt die 32 GB von der Festplatte definiere, sind die im Host auch immer gleich 32 GB? Nein, sind sie nicht. Also das kann ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da einstellen kann, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch virtuelle Festplatten zu definieren, die größer sind, als ich die tatsächlich auf der Disk habe. Die wachsen dann. Ich mache das sehr ungern. Aus dem gleichen Grund nachher, wie ich mir meinen RAM irgendwann total zufahren kann, kann ich natürlich da auch 0, nichts, wenn ich nicht eine vernünftige Überwachung habe, mir meine Festplatten total zufahren, und das mögen die Betriebssysteme nicht. Ich habe für mich zu Hause, möchte ich es halt sehr einfach haben, das heißt, ich habe nicht irgendwie 27 verschiedene Volume Groups und so, ich habe das alles relativ flach, und da deswegen mache ich es zu Hause nicht. Bitte? Ja, das geht richtig gut. Also die Frage war, kann ich Container zwischen Proxmox-Instanzen hin und her schieben? Ich hatte es ja schon gesagt, Proxmox ist eigentlich eine Firma, die halt ihr Zeug verkaufen will an kleine, mittlere Unternehmen. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Also wenn ich halt mehr als einen Proxmox-Server habe, dann kann ich die alle unter einer Oberfläche managen. Also die Proxmox-Oberfläche bringt das direkt mit. Dann habe ich halt einen Master, auf den ich habe, und da klinke ich meine ganzen anderen Hosts ein. Und dann kann ich wirklich mit einem Mausklick sagen, so bitte diese VM jetzt auf einen anderen Host verschieben. Und die VM merkt davon nicht mal was. Also die läuft weiter die ganze Zeit und ich merke es in der VM nicht. Bitte. Die Frage war, brauche ich das so Shared Storage? Ja, Punkt. da hat Proxmox eine sehr, sehr gute Integration an Ceph. Der Vortrag lief jetzt gerade parallel zu mir, wie man das aufbaut, auch mit Proxmox. Das geht ziemlich gut. Ceph, für die, die es noch nicht kennen, ist halt ein verteiltes Storage-System. Dazu brauche ich exorbitant viel Netzwerkbandbreite, weil sich die ganzen Nodes alle untereinander abstimmen müssen. Also unter einem 10-Gigabit-Netz ist das im Produktivbetrieb nicht sinnvoll. Bitte? Ja. Das ist, ja, also rein technisch, die Anmerkung war, also QEMU kann das schon, Live-Migration von Host zu Host, also der Knopf in der Proxmox-Oberfläche dazu fehlt. Das, also zumindest habe ich ihn bisher noch nicht gesehen, vielleicht ist er irgendwo da, ich habe ihn einfach nicht bemerkt. Aber kommt vielleicht da irgendwann, aber die zielen halt gerade, sage ich mal, für Umgebungen, die größer sind als der Heimserver, eben ab auf, dass jemand halt irgendwie StatCef baut oder größere Installationen. Dazu vielleicht auch noch eine Anmerkung, also jedes Mal, wenn man sich einloggt, dann kommt so ein kleiner Hinweis, du hast übrigens keine Subscription gekauft für deinen Proxmox. Die kann man einfach wegklicken, das steht auch in den Lizenzbedingungen drin, also privat kann man es halt nutzen. Wenn man halt irgendwie viele Instanzen hat, dann lohnt es sich vielleicht da einen Support irgendwie dazu zu nehmen. Bitte.
Ganz kurze Anmerkung, das war der Moment, wo ich da
Also die Anmerkung war, wir haben jemanden im Publikum, der hat also im Prinzip die gleiche Infrastruktur und ist halt irgendwann von Proxmox auf Word Manager gewechselt. Aus welchem Grund?
Weil das kostenpflichtig wurde für Proxmox toll.
Seit wann ist denn das für Privatanwender kostenpflichtig? Okay. Okay. Ja, also was halt tatsächlich ist, also die, man kriegt eben diese Meldung, dass man keine Subscription hat und man kann halt dann nicht auf die Standard-Update-Kanäle so zugreifen. Wenn man die App-Sources-Liste aber anpasst, also da gibt es bei den Wiki-Antrag zu, dann kann man das Update machen, es kommt halt bloß die Meldung, dass man es halt kann, dass man keine Subscription hat. Bitte? Die Anmerkung ist, wenn man halt, man nutzt die Testing-Pakete, wenn man keine Subscription hat, man ist dann der Beta-Tester. Kann man so sehen, ja, valide Ansicht. Ich persönlich habe noch nie Probleme mit den Stabilitäten gehabt mit dem Ding. Also ich nutze das so und habe dafür zu Hause überhaupt gar keinen Stress mit. Bitte.
Für den nicht privaten Gebrauch, was kostet die Lizenz für den
kleinen? Die Lizenz ist gekoppelt an Rechner und Monat und die haben drei Stufen. Also die kleinste Stufe geht, glaube ich, bei 5 Euro oder so los. Das ist ziemlich günstig. Dann habe ich aber erstmal nur Lizenz und habe noch keinen Support. Und das steigt halt dann hoch. Also mit dem nächsten Paket, da bin ich dann schon bei, ich weiß es nicht, 15 Euro oder so. Also ich muss, das ist jetzt sehr viel Glatteis. 15 Euro pro Monat oder so, dann darf ich ein Ticket stellen im Jahr. Und dann geht es halt noch ein bisschen höher mit mehr Tickets und dann kann ich mir Tickets dazu kaufen und so. Das ist halt dann die Support-Geschichte. Also ich komme immer noch deutlich günstiger weg, als wenn ich VMware nehmen würde. Und das ist das, wo die ganz klar darauf hinzielen. Also für KMU halt ein Ersatz für VMware zu sein. Auch von der Bedienung her. Und da sind sie, finde ich, schon ziemlich weit, muss ich sagen. Ja, dann vielen Dank für die interessanten Fragen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Danke.